Wie sieht ein Finanzamt von innen aus? Was gibt es für Strukturen, Abläufe, Zuständigkeiten? Was machen die unterschiedlichen Sachbearbeiter in den unterschiedlichen Bereichen? Das hier ist Tax Guerilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater. Ich war aber nicht immer Steuerberater. Vor rund 20 Jahren habe ich meine Ausbildung mal absolviert beim Finanzamt. Nach dieser Ausbildung habe ich mich dann dem Bereich Steuerberatung zugewendet und bin dort geblieben. Aber meine Wurzeln sind tatsächlich in der Finanzverwaltung. Die Ausbildung, ich finde die fantastisch, meines Erachtens der Goldstandard. Sie ist sehr systematisch, sehr hochwertig und auf jeden Fall haben die Grundlagen für mein späteres Verständnis im Bereich Steuern gelegt. Das merke ich immer wieder. Wenn du jetzt deine Steuererklärung abgibst, was passiert dann? Also du fertigst sie, du rechnest alles aus, du machst die ganze Vorarbeit, du legst deine Belege zusammen. Aber das Einzige, was nachher passiert, du gibst deine Daten ein in Elster oder in deine Software, in deinen Viso oder Taxman, was es nicht alles gibt. Das gilt auch für den Steuerberater. Der hat auch eine Software, der trägt die Daten zusammen, dann trägt er und die gebündelten Daten, den gebündelten Datensatz, das sind ja oft eben auch Zusammenstellungen. Das bedeutet, du hast unterschiedliche, ich sag mal, Kapitalvermögen, du hast unterschiedliche Gewinne aus unterschiedlichen Trades. Alles wird nachher zusammengetragen in unterschiedliche Kategorien, also es wird viel kategorisiert. Und dann alles, wofür sich das Finanzamt interessiert, also die einzelnen Kernzahlen werden dann übermittelt, kommen dann auf der anderen Seite beim Finanzamt an und dann sitzt dort ein Sachbearbeiter. Das kann ein bisschen dauern. Es muss nicht gleich am nächsten Tag passieren, dass er die Sachen auf den Tisch bekommt, weil tatsächlich der Sachbearbeiter hat natürlich auch mal mehr und mal weniger Arbeit. Es gibt Stoßzeiten, Kernzeiten und manchmal ist nicht so viel los. Das kommt natürlich darauf an, wie viel hat er selber zu tun. Möglicherweise ist er auch mal irgendwann krank, ist er im Urlaub. Die Arbeitsabläufe in einer Behörde sind tatsächlich noch etwas anders als in der freien Wirtschaft, weil tatsächlich ist es ja eine Art Monopol. Das Finanzamt ist nicht gezwungen, Sachen schnell zu bearbeiten. Ne? Also für den Steuerbürger gibt es natürlich Fristen, aber du brauchst dich nicht darauf verlassen, dass deine Steuererklärung jetzt innerhalb eines Tages, einer Woche oder eines Monats bearbeitet wird. Das kann mal locker 2 Monate dauern, es kann tatsächlich auch länger dauern. Erst wenn es länger dauert als 6 Monate, dann darfst du tatsächlich offiziell Einspruch einlegen. Kommen wir aber später zu. Das bedeutet normalerweise, dein Sachbearbeiter, also du fällst vielleicht aufgrund des ersten Buchstabens deines Nachnamens in eine bestimmte Kategorie und hast deswegen eine bestimmte Steuernummer und dein Sachbearbeiter bearbeitet Arbeitnehmerfälle für eine bestimmte Nachnamen, Buchstaben, Anfangsbuchstaben, also meinetwegen N bis O. So, und wenn du jetzt darunter fällst, dann hat er irgendwann deine Steuererklärung auf dem Tisch. Er hat den Datensatz. Er sieht ihn vor sich am Schirm, so wie du ihn übertragen hast. Und dann schaut er, macht das für ihn Sinn? Oder gibt es vielleicht hohe Werte, wo er denkt, da sollte er nochmal nachfragen? Also er geht tatsächlich mit einem gesunden Menschenverstand ran. Darüber hinaus gibt es im Finanzamt allerdings auch Mechanismen, wo einfach eine Warnlampe angeht. Also das kann entweder ein bestimmter Themenbereich sein, der sich von Jahr zu Jahr ändert. Das kann allerdings auch sein, wenn du als Arbeitnehmer einfach einen sehr hohen Wert an Werbungskosten hast. Du verdienst meinetwegen 50.000, gibst allerdings 10.000 Euro im Jahr für Fortbildung aus. Dann musst du dir die Rückfrage gefallen lassen, wofür das denn war und dass du bitte die Rechnung dazu nochmal einreichst, möglicherweise auch die Überweisungsbelege dazu. Das kann sein. Tatsächlich, wenn du jetzt keine Ausgaben hast, wenn du also ein ganz normaler Standardfall ohne Besonderheiten bist, dann wird das ganz oft einfach durchgewunken. Es wird nicht auf Herz und Nieren geprüft. Man schaut halt grob drauf, man schaut auf die Wesentlichkeit und dann wird quasi virtuell ein Haken dran gesetzt. Und das bedeutet, danach wird es gerechnet in einem Rechenzentrum und du bekommst danach den Steuerbescheid zugeschickt. Also das, was du abgibst, das ist die Steuererklärung. Wenn du die Post vom Finanzamt bekommst, wo drin steht, wie viel du erstattet bekommst, das ist der Steuerbescheid. Meistens Einkommensteuer, Bescheid und dann für ein jeweiliges Kalenderjahr. Weil die Abgrenzung ist grundsätzlich der 1.1. bis zum 31.12. So, jetzt bekommst du dieses Schreiben, diesen Steuerbescheid und im Idealfall ist es genauso, wie du es dir ausgerechnet hast. Du bekommst im Idealfall natürlich auch Geld wieder. Das wird dich freuen, aber du hast möglicherweise ausgerechnet oder dein Programm hat dir gesagt, du bekommst 3.000 Euro wieder und jetzt bekommst du nur 1.000 Euro wieder. Du fragst dich, warum? Du schaust in diesen Bescheid rein und da gibt es einen Erläuterungsteil. Und in diesem Erläuterungsteil, meistens ein bisschen weiter hinten, zweite, dritte Seite, steht drin, warum der Sachbearbeiter das jetzt anders gemacht hat, als du es abgegeben hast. Ganz schwierige Sprache. Zum Beispiel sind Zahlungen rausgeflogen. Er hat Zahlungen rausgeworfen, weil er sagt, das, was du bezahlt hast, das ist nicht betrieblich, nicht beruflich, sondern es ist privat. Gut, jetzt überlegst du dir, natürlich ist das nicht privat, ganz bestimmt nicht. Ich hätte das doch nicht gemacht, wenn ich damit nicht in Zukunft mehr Geld verdienen würde. Beispielsweise eine Fortbildung. Jetzt hast du die Möglichkeit, entweder stellst du einen Antrag auf schlichte Änderung oder du legst Einspruch ein. Also der Standardfall ist, du legst Einspruch ein. Du schreibst dann innerhalb des Finanzamts, an das Finanzamt innerhalb eines Monats, du hast einen Monat dafür Zeit, ganz regulär, und sagst, ich lege Einspruch ein gegen den Einkommensteuerbescheid für 2020 vom 17.08.2021. Begründung, die von Ihnen angegebenen oder aberkannten Fortbildungskosten sind sehr wohl beruflich vereinbart. Dann begründest du das Ganze kurz mit 1, 2, 3 Sätzen und legst vielleicht nochmal den Beleg bei. So, das ist der Einspruch. Jetzt die Frage, was passiert? Normalerweise geht dieser Einspruch erstmal zu deinem Sachbearbeiter zurück. Der bekommt den Fall also nochmal auf den Tisch, weil der hat sich das ja schon mal angeguckt. Es wäre ökonomisch gesehen nicht unbedingt klug, jetzt gleich jemand anders damit ins Boot zu holen. Der kann sich das also nochmal angucken und sagt entweder, ja, sehe ich genauso. Dann wird er den Bescheid abändern. Du bekommst nochmal einen neuen Bescheid und du bekommst den Differenzbetrag ausgezahlt. Oder aber er sagt, nö, ich bin nicht deiner Meinung. Er gibt dir dann möglicherweise nochmal schreibt dir nochmal, dass er gedenkt, deinem Einspruch nicht zu entsprechen, dass du nochmal die Möglichkeit hast, dich zu äußern. Kann allerdings auch sein, dass er es weitergibt in die Rechtsbehelfsabteilung. Also das bedeutet, wir waren gerade im Veranlagungsbereich. Veranlagung bedeutet, Steuererklärung kommt rein und dann wird die Steuererklärung nachher gerechnet. Ne? Jemand prüft die und entspricht dir entweder oder ihm fallen halt ein paar Sachen auf, die rausgeworfen werden. Diese Veranlagung, die gibt es nicht nur für Arbeitnehmer, die gibt es meistens unterteilt, dann auch für Körperschaften. Körperschaften sind also Kapitalgesellschaften, für Personengesellschaften, möglicherweise auch für Gewerbetreibende. Also dass Gewerbetreibende unterteilt werden von den sogenannten Arbeitnehmern. Vielleicht hat man aber eben auch einen Veranlagungsbereich für Personen, natürliche Personen, also Menschen. Und Hier gibt es einfach unterschiedliche Sachbearbeiter. Der eine schaut sich Unternehmen an und der andere schaut sich den ganzen Tag nur Arbeitnehmer an. Also normalerweise bündelt man so ein bisschen die Kompetenzen, dass derjenige, der sich halt im Arbeitnehmerbereich gut auskennt, das dann nachher wirklich den ganzen Tag macht. Der hat also oft auch dieselben Fälle und Probleme immer wiederkehrend. So, also, jetzt haben wir gesagt, es gibt die unterschiedlichen Veranlagungsbereiche und wenn dieser Veranlagungsbereich, der soll eigentlich die ganze Zeit nur diese Veranlagungen machen, soll also nur die Steuererklärung checken. Der soll sich gar nicht großartig mit anderen Sachen beschäftigen. Das bedeutet also, wenn jetzt jemand sagt, nein, ist definitiv nicht so, was du da gesagt hast und man braucht an dieser Stelle einfach ein bisschen Gehirnschmalz, um sich das auch mal zu überlegen, dann macht es oft Sinn, dass man eine andere Person dazuzieht, die möglicherweise nachher auch nachliest in Kommentaren, in Gerichtsurteilen. Und dazu gibt es eben das Rechtsbehelfsverfahren. Wenn ich sage Gehirnschmalz, dann möchte ich damit niemandem zu nahe treten aus diesem Veranlagungsbereich. Es bedeutet einfach nur, dass hier die Kompetenzen in einem anderen Sachgebiet, eben diesen Rechtsbehelfsverfahren, verstärkt sind. Also, dass man dort sich darauf konzentriert, halt mehr nochmal Bücher und Fachliteratur dazu zu wälzen und dazu eben auch mehr Zeit zur Verfügung hat. Gut, wir haben Veranlagung und wir haben Rechtsbehelf. Dann gibt es die Betriebsprüfung. Wenn du deine Steuererklärung insbesondere als Selbstständiger abgibst, normalerweise macht es eben der Veranlagungsbereich. Aber es kann sein, weil deine Firma groß ist, weil sie noch nie geprüft wurde, also dass sie irgendwann mal überprüft wird von einem Betriebsprüfer. Das passiert dann so, dass normalerweise die letzten Steuerbescheide immer einfach unter Vorbehalt der Nachprüfung ergehen. Das heißt, auf der ersten Seite ist so ein Nebensatz, die Bescheide ergeht oder dieser Bescheid ergeht gemäß § 164 Absatz 1 der Abgabenordnung unter Vorbehalt der Nachprüfung. Das bedeutet, man kann sie später immer prüfen. Für dieses Jahr, was du abgegeben hast, kannst du also davon ausgehen, das hat sich niemand auf Herz und Nieren angeschaut. Vielleicht mal ganz kurz grob drüber geguckt, aber normalerweise soll dann alles ein Betriebsprüfer machen. Wenn 3 Jahre vorbei sind und der Betriebsprüfer dann gerade eben Zeit dazu hat, dann nimmt er sich das vor, dann bekommst du eine Prüfungsanordnung und dann kündigt sich eben dieser Betriebsprüfer an. Entweder kommt er zu dir direkt in eine Firma oder er prüft beim Steuerberater, kriegt dafür dann eben so ein Prüferzimmer, wo er sich die ganzen Sachen kopieren kann. Oder tatsächlich prüft er gerade jetzt so zur Zeit, wegen Corona prüfen die Betriebsprüfer auch oft im Finanzamt bzw. in ihrem Homeoffice. Also, das ist eine gesonderte Stelle. Was gibt es denn noch? Es gibt noch die Erhebungsstelle. Erhebung bedeutet, wir sind hier weg von der Steuerfestsetzung in diesem Veranlagungsbereich. Da wird die Steuer immer festgesetzt. Auch in einem Veranlagungsbereich wird auch die Steuer festgesetzt, wenn die Betriebsprüfung jetzt etwas anderes rausgefunden hat. Das macht nie die Betriebsprüfung selbst. Das wird dann zurückgegeben zum Veranlagungsbereich. Und dann steht da drin, bitte zahlen Sie nach 10.000 Euro. Wenn du das jetzt nicht tust, dann kommt danach die Erhebungsstelle. Die Erhebungsstelle ist einmal die Finanzkasse, die wirklich guckt, ob das Geld eingeht und dann nachher einen Haken dran macht, also ob dieses Konto beim Finanzamt ausgeglichen ist. Aber wenn es nicht eingeht, dann gibt es auch noch den Bereich der Vollziehung, Vollstreckung. Und dann an dieser Stelle versucht man, das Geld für das Finanzamt mehr oder weniger einzutreiben, sozusagen die interne Inkassoabteilung. Erstmal gibt es den Innendienst und der Innendienst hat die Möglichkeit, erstmal zu schauen, schreibt erstmal eine Mahnung, eine Ankündigung der Vollstreckung, dass du halt nicht nachher aus allen Wolken fällst, wenn wirklich was passiert. Aber wenn das Finanzamt dich ein paar Mal erinnert hat, dann werden die tatsächlich ihre Möglichkeiten ausnutzen, was zum Beispiel eine Kontopfändung ist. Sagen also, okay, wir wissen, dass du dort eine Bankverbindung hast, schreiben die Bank an und sagen, bitte die 10.000 Euro an uns auszahlen. Und solange das nicht möglich ist, bleibt dein Konto blockiert. Eine andere Möglichkeit ist, der Außendienst des Finanzamts von der Vollstreckungsstelle, die fahren dann tatsächlich zu dir nach Hause und sagen, sie schulden uns 10.000 Euro. 5.000 haben wir vielleicht von der Bank schon bekommen durch diese Kontenpfändung, aber der Rest steht noch aus. Und deswegen haben die tatsächlich die Möglichkeit, bei dir zu Hause Sachen in Besitz zu nehmen. Insbesondere natürlich Bargeld, kann aber auch Schmuck, Edelmetalle können es sein, Edelsteine oder Besitztümer. Möglicherweise können sie auch dein Auto in Beschlag nehmen, können sie pfänden. Aber sie dürfen tatsächlich auch nicht alles wegnehmen. Tatsächlich gehört auch der Fernseher zu den unpfändbaren Sachen. Es gibt also so ein paar unpfändbare Sachen. Und dazu gehört eben auch, wenn du eine Firma hast und hier drin hast du eine Maschine, du brauchst diese Maschine, um deine Firma aufrechtzuerhalten, dann wäre das einfach totaler Mumpitz, wenn das Finanzamt dir eben diese Maschine wegnimmt und dann später zwangsversteigert, weil dann werden sie ja nie wieder was von dir bekommen. Und deswegen gibt es halt eben diese Unpfändbarkeit mancher Sachen. So, was gibt es sonst noch im Finanzamt? Das sind jetzt eigentlich die wesentlichen Bereiche, die mir einfallen. Dann gibt es natürlich noch eine Extrastelle für besondere Steuerarten. Zum Beispiel Umsatzsteuer. Es gibt die Umsatzsteuervoranmeldung. Meistens gibt es da eine kleine Stelle, wo halt so diese Sachen, normalerweise wird das nicht großartig geprüft, aber wenn zum Beispiel eine hohe Erstattung sich ergibt, dann wird das quer gecheckt. Dann sitzt da jemand, bei dem geht eine Warnlampe an und der guckt und sagt, okay, bitte schick mal die höchsten Eingangsrechnungen. Diese Umsatzsteuervoranmeldungsstelle ist manchmal gesondert. Kfz-Steuern oder eben auch der Bereich, wo neue Fälle im Finanzamt angelegt werden. Das bedeutet, du ziehst neu zu oder du machst dein Business neu auf, dann gibt es eine Stelle dort, die halt eben diese Neufälle anlegt. Also die sich wirklich nicht mit Steuern selbst befassen, sondern tatsächlich für diese interne Verwaltung zuständig sind. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Grundbesitzbewertung, das sind extra Bereiche, da gibt es in manchen Finanzämtern, gibt es da halt eine gesonderte Stelle. Manchmal sind das in manchen Finanzämtern, werden Stellen auch zusammengelegt. Also, dass ein Finanzamt für mehrere Finanzämter das zentral macht. Aber die wesentlichen Punkte, die haben wir hier auf jeden Fall mal angeschaut. Also eben die Veranlagung, also das Durchrechnen der Steuererklärungen für unterschiedliche Bereiche, oft strukturiert. Dann Rechtsbehelfsstelle, wenn jemand einen Einspruch einlegt und wenn die Veranlagungsstelle das nicht selber lösen kann. Die Rechtsbehelfsstelle ist immer so ein bisschen die Vorinstanz für eine spätere Klage. Also normalerweise wird ja gleich geklagt und der Klageweg ist Teil der Judikative. Und hier haben wir innerhalb des Bereichs der Exekutive haben wir eine gesonderte Klagevorinstanz. Und tatsächlich, es lohnt sich oft, Einspruch einzulegen. Du musst jetzt nicht denken, weil der Vorgang im Finanzamt drin bleibt, deswegen hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus und das ist sowieso überhaupt, das bringt nichts. Versuch das ruhig, weil das sind unterschiedliche Personen, die da dran sitzen. Der eine guckt mit einem anderen Filter auf die Sachen drauf. Die sprechen normalerweise auch nicht groß miteinander über den Fall. Die einzelnen beteiligten Mitarbeiter, sodass normalerweise der in der Rechtsbehelfsstelle, der ist nicht vorbelastet. Dem kannst du deine Sachen ganz komplett nochmal neu erzählen und vielleicht entscheidet der komplett anders. Und dessen Urteil überstimmt dann eben den des vorherigen Sachbearbeiters. Dann eben die Betriebsprüfung und genau, dann eben diesen Bereich Neuanlage und vielleicht irgendwelche kleineren Stellen. Aber tatsächlich kommt das auch immer so ein bisschen auf das Finanzamt selbst an. Tja, das war eine kleine Reise durch das Finanzamt und was das Finanzamt dann in diesem Bereich so tut. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal.